Der Bibliothekar wankte aus der Bibliothek des Hier und Jetzt. Wut richtete jedes einzelne Haar an seinem Leib auf. Er öffnete die Tür und starrte in die entsetzte Stadt. Irgendjemand dort draußen würde bald feststellen, dass der schlimmste Albtraum in einem zornigen Bibliothekar bestand, der eine Dienstmarke trug. Der Drache glitt träge über die nächtliche Stadt. Er brauchte kaum mit den Flügeln zu schlagen. Der warme Aufwind genügte. Überall in Ankh-Morpork brannten Feuer. Zwischen dem Fluss und diversen in Flammen stehenden Gebäuden hatten sich so viele Löschketten gebildet, dass eine neue Art von Delikt entstand. Eimer wurden entführt. Nun, eigentlich benötigte man gar keine Eimer, um das trübe Wasser des Ankh zu transportieren. Ein Netz reichte völlig aus. Stromabwärts bemühten sich einige rußgeschwärzte Gestalten, die großen und halb verrosteten Tore unter der Messingbrücke zu schließen. Sie stellten Ankh-Morpork's letzten Schutz vor einer verheerenden Brandkatastrophe dar. Wenn sie geschlossen waren, gab es keinen Abfluss mehr für den Ankh. Und dann quoll die zumindest zähflüssige Masse zwischen den beiden Ufern durch die Straßen und Gassen. Der Gestank stellte eine nicht unerhebliche Gefahr dar. Man konnte darin ersticken. Die Arbeiter auf der Brücke waren die einzigen Bürger der Stadt, die nicht fliehen konnten oder wollten. Viele andere dagegen verließen die leidgeprüfte Metropole und eilten über die kalte, von Dunstschwaden umhüllte Ebene. Aber nicht lange. Eine Zeit lang beobachtete der Drache die züngelnden Flammen, und dann segelte er anmutig über den Stadtwall hinweg. Nach einigen Sekunden sahen die Wächter aktinisches Feuer im Nebel. Die menschliche Flut wogte zurück, und der Drache folgte ihr wie ein Schäferhund. Die vielen Feuer in Ankh-Morpork schufen einen roten Widerschein unter seinen Schwingen.
»Hast du irgendeine Ahnung, was wir jetzt unternehmen sollen, Feldwebel?«
fragte Nobby. Kolon gab keine Antwort.
»Wäre nur Hauptmann Mumm hier«,
dachte er.
»Er hätte ebenfalls nicht gewusst, worauf es jetzt ankommt, aber er hat einen größeren Wortschatz, um seine Verwirrung zum Ausdruck zu bringen.«
Einige Feuer erloschen, als steigendes Wasser und das Durcheinander der Löschketten den angestrebten Zweck erfüllten. Der Drache schien nicht geneigt zu sein, weitere Gebäude in Brand zu setzen. Er hatte seinen Standpunkt verdeutlicht.
»Ich frage mich, wer ausgewählt wird«,
sagte Nobby.
»Was?«
murmelte Karotte.
»Als Opfer, meine ich.«
»Der Feldwebel wies darauf hin, dass die Leute bestimmt nicht damit einverstanden sind«,
erwiderte Karotte gleichmütig.
»Nun, sieh es mal aus folgendem Blickwinkel. Wenn man den Leuten sagt, entweder geht euer Haus in Flammen auf oder der Drache verspeist eine junge Frau, die ihr wahrscheinlich überhaupt nicht kennt, nun, dann werden sie vielleicht nachdenklich. Liegt an der menschlichen Natur, weißt du.«
»Ich bin sicher, dass rechtzeitig ein Held erscheint«, entgegnete Karotte, »mit einer neuen Waffe oder so. Und damit trifft er den Drachen an der empfindlichen Stelle.«
Es folgte das Schweigen aufmerksamen Lauschens.
»Wo?«
erkundigte sich Nobby.
»An einer Stelle, wo der Drache empfindlich ist. Mein Großvater hat mir Geschichten erzählt. Triff einen Drachen an der Empfindlichkeit«, sagte er immer. »Dann hat es ihn erwischt.«
»So wie jemanden in die Dingsbums treten?«
fragte Nobby interessiert.
»Keine Ahnung. Vielleicht. Aber wie ich schon sagte, Nobby, es ist nicht richtig.«
»Und wo befindet sich diese Stelle?«
»Oh, bei jedem Drachen woanders«, antwortete Karotte. »Man wartet, bis er über einen hinwegfliegt, und dann sagt man, hey, da ist die empfindliche Stelle, und anschließend tötet man ihn.«
Karotte zögerte kurz.
»Oder so ähnlich.«
Feldwebel Kolon starrte ins Leere. Brummte Nobby. Einige Minuten lang beobachteten sie das Panorama der Stadt. Dann fragte Kolon,
»Und du bist ganz sicher, was die Empfindlichkeiten betrifft?«
»Oh ja, ja.«
»Ich wünschte, das wäre nicht der Fall, Junge.«
Erneut blickten sie zur Stadt, in der es noch immer recht turbulent zuging.
»Nun, Feldwebel«,
begann Nobby,
»ich erinnere mich an deine Schilderungen darüber, dass du früher Preise im Bogenschießen gewonnen hast. Angeblich hattest du einen Glückspfeil, der dir sehr am Herzen lag, weil es ein Glückspfeil war, und...«
schon gut. Aber das lässt sich wohl kaum mit dieser Situation vergleichen, oder? Außerdem bin ich kein Held. Warum sollte ausgerechnet ich versuchen, den Drachen zu töten?«
»Hauptmann Mumm bezahlt dir $30 im Monat«, warf Karotte ein.
»Ja«,
bestätigte Nobby lächelnd.
»Und der Feldwebel bekommt 5 weitere Dollar. Verantwortungszuschlag.«
»Aber Hauptmann Mumm ist nicht mehr bei uns«,
erwiderte Kolon verzweifelt. Karotte bedachte ihn mit einem strengen Blick.
»Wenn er hier wäre, würde er gewiss nicht zögern.«
Kolon brachte ihn mit einem hastigen Wink zum Schweigen.
»Das hört sich alles toll an. Aber wenn ich das Ziel verfehle...«
»Betrachte es einmal von der positiven Seite«,
sagte Nobby.
»Wenn du nicht triffst, hast du kaum Zeit genug, es zu bereuen.«
Feldwebel Kolons Gesicht verwandelte sich in eine Grimasse, als er betont grimmig grinste.
»Das gilt auch für dich.«
»Wie bitte?«
»Wenn du glaubst, dass ich ganz allein auf irgendeinem Dach hocke, so hast du dich gründlich geirrt. Ich befehle dir, hiermit mich zu begleiten. Außerdem bekommst du ebenfalls einen Verantwortungszuschlag, wenn auch nur 1 Dollar.«
Nobby geriet in Panik.
»Nein, das stimmt nicht«,
stieß er hervor.
»Hauptmann Mumm hat ihn für die nächsten 5 Jahre gestrichen, weil ich eine Schande für die Menschheit bin.«
»Nun, vielleicht bekommst du ihn zurück. Wie dem auch sei. Du kennst dich bestens mit empfindlichen Stellen aus. Ich habe beobachtet, wie du kämpfst.«
Karotte salutierte zackig.
»Bitte um Erlaubnis, mich freiwillig zu melden, Sir. Ich erhalte nur 20 Dollar im Monat, weil ich noch in der Ausbildung bin. Aber das macht mir nichts aus, Sir.«
Feldwebel Kolon räusperte sich und rückte seinen Brustharnisch zurecht, der die metallenen Nachbildungen ausgeprägter Brustmuskeln zeigte. Kolons Brust und Bauch passten sich den Konturen so gut an wie Gelee einer Gussform.
»Wie würde sich Hauptmann Mumm jetzt verhalten?«
überlegte er.
»Nun, er träfe wahrscheinlich die Entscheidung, etwas zu trinken. Doch wenn er stattdessen zu handeln beschlösse...« »Wir brauchen einen Plan«,
verkündete der Feldwebel. Das klang gut. Allein dieser Satz war einen Monatssold wert. Mit einem Plan rückte der Erfolg in greifbare Nähe. Kolon glaubte schon, den Jubel der geretteten Bürger zu hören. Sie säumten die Straßen, warfen Blumen, trugen ihn im Triumphzug durch die Stadt. Der Nachteil bestand nur darin, dass er sich in einer Urne befand.